Ich möchte euch gerne, ich habe einen Zeitungsausschnitt bekommen, wo ich mir gedacht habe, es ist unglaublich, was hier erwähnt wird. Und zwar heißt es aus Washington, Weltuntergangsuhr wurde vorgedreht. Für die Erde ist es jetzt schon 3:12. Washington, weltweite Forscher haben an der legendären Weltuntergangsuhr gedreht und es ist wirklich schon dramatisch spät. Nicht mehr 5, sondern 3:12. Dann droht durch unkontrollierten Klimawandel und Atomwaffen die Apokalypse. Ich habe das interessant gefunden, dass das so direkt so drinnen steht. So nah am Untergang war die Menschheit den Wissenschaftlern zufolge zuletzt 1984. Bei der letzten Anpassung im Jahr 2012 konnten sie ihre fiktive Uhr noch um 1 Minute zurückstellen. Jetzt stellten sie sie in der US-Hauptstadt Washington gleich um 2 Minuten vor, um ihrer Unzufriedenheit über mangelnde Gegenmaßnahmen angesichts der globalen Erwärmung, über die Modernisierung von Atomwaffen in aller Welt und die übergroßen Atomwaffenarsenale Ausdruck zu verleihen. Es besteht eine außergewöhnliche und unleugbare Bedrohung für die Menschheit, warnte das internationale Forschergremium und hofft so, die Verantwortlichen aufzurütteln. Ich habe das interessant gefunden, dass das so direkt in einer Zeitung steht. Für die Erde ist es jetzt schon 3:12. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr, ich habe Freunde, ich habe katholische, neuapostolische, evangelische, Zeugen Jehova, ich habe viele Freunde. Und wir respektieren uns alle sehr. Auch von unserem Glauben her respektieren wir uns sehr. Und der Vorarlberger ist generell einer, der sehr offen ist. Er lässt dich nicht schnell in dein Haus, aber du musst halt Freund werden zu ihm. Und sie sind gleich per Du. Also die Vorarlberger, die sprechen dich gleich einmal per Du an. Wie in Bayern. Ja, wie in Bayern, genau. Ist es doch so?
Ja, ja.
Okay. Eine Freundin, das muss ich euch erzählen, und das war der Schlüssel für mich. Die hat auf einmal zu mir gesagt, Lydia, wenn Gott dir etwas bringt, dann bringt er mir auch etwas. Und dann hat sie gesagt, aber dazu musst du Freund werden. Und wir sind Freunde geworden, und sie hat gesagt, und ich beobachte dich, weil du wirst auch nicht verschont von Krisen, von Problemen, von Situationen, wo du einfach, oder auch Krebs oder was auch passiert, du wirst auch nicht verschont. Und jetzt will ich wissen, wie gehst du mit dem Ganzen mit Gott um? Und das war ganz interessant. Sie hat dann gesagt, ich beobachte dich einfach. Wenn du eine Krise hast oder ein Problem hast, dann beobachte ich dich. Und das hat sie auch gemacht. Ich habe dann auch gesagt, ich habe jetzt ein Problem. Und dann hat sie gesagt, gut, dann komme ich. Hat sie gesagt, wieso gehst du am Sabbat in die Gemeinde? Warum? Warum liest du in der Bibel? Warum vertraust du Gott? Sie hat gesagt, warum auch glaubst du an ihm und vertraust du ihm, auch wenn du nicht weißt, wie es weitergeht? Das sind so Momente, die berühren den Menschen und sie wollen dann wissen, warum glaubst du einfach an Gott und vertraust du ihm? Und das habe ich erlebt, dass sie auch gesagt hat, manchmal spürt sie auch bei mir eine Gelassenheit. Und sie sagt, warum bist du so gelassen, wenn du Probleme hast oder Sorgen hast mit den Kindern oder was auch immer? Dann habe ich gesagt, naja, der liebe Gott hat eine Lösung. Das hat meine Mutter schon gesagt immer. Der liebe Gott hat immer eine Lösung. Glaub einfach und vertrau, die Lösung wird kommen. Und genauso ist es immer passiert. Und ich habe gemerkt, der liebe Gott hat ein Prinzip. Und das Prinzip ist, hab du Beziehung mit ihm am Morgen, tiefe Beziehung mit ihm. Denn ich habe gemerkt, wenn du wirst von Gott immer beschenkt. In dieser Beziehung wirst du beschenkt. Du darfst um den Heiligen Geist bitten. Du darfst auch um die Waffenrüstung bitten, weil der Feind schießt immer mit seinen Pfeilen. Und dazu brauchst du das Schild des Glaubens. Das macht er. Und da bin ich immer dankbar, dass ich das habe. Ich bitte immer um die Waffenrüstung, weil ich weiß nicht, was draußen passiert. Oder wer mich gerade abschießt oder wie auch immer. Und da erlebe ich das immer wieder, dass Gott da ist. Und ich habe auch gemerkt, das Gebet ist unsere größte Kraftquelle. Und ich habe gerade kürzlich erlebt, da hat ein Amerikaner gesagt, werde Gebetskrieger. Ein richtiger Gebetskrieger. Das heißt, Gott tut nichts, außer du betest. Dann erfüllt er es zu seiner Zeit. Und das habe ich immer wieder erlebt, dass Gott, egal was, um was du auch bittest, um deine Freunde, um die Nachbarn, ich bete viel für die Nachbarn, weil ich glaube, dass hier auch das Eis schmilzt, egal wie hart es ist, es schmilzt das Eis. Und irgendwann werden sie dich fragen, warum ist es so oder was ist gerade passiert? Und jetzt haben wir ja ein Ereignis in der Welt, das ist ja unglaublich. Ihr wisst, wie es gerade in der Welt abgeht. Und da machen sich die Menschen unglaubliche Sorgen. Und sie haben Krisen und sie sagen, wie wird es weitergehen? So kann es nicht weitergehen. Und ich habe gemerkt, dass der liebe Gott auch, er bittet dich, dass du einfach auch um Erfahrungen bittest. Denn manchmal ist es so, dass du, was du auch in der Bibel liest, kann theoretisch sein. Aber er möchte, dass du das in der Praxis erlebst. Und das wirst du erleben, wenn du darum bittest. Und das macht er. Der Heiland ist perfekt in der Richtung. Und ich habe gerade kürzlich, war ein furchtbarer Sturm bei uns. Und ich muss immer im Bregenzer Wald, das ist eine Stunde weg von mir. Und die haben gesagt, die Bäume fallen um und es ist wirklich ein furchtbarer Sturm, komm heute nicht. Dann habe ich gesagt, wir haben doch das letzte Mal gerade, wie Jesus auf dem Wasser gekommen ist, die Jünger waren im Schiff und da war ein Sturm. Habe ich gesagt, haben wir nicht da erlebt, dass er Wind und Wellen still machen kann? Dann habe ich gesagt, weißt was, wir gehen jetzt ins Auto und wenn eine Ruhe vorhanden ist, dann kommen wir hinauf. Und wir sind wirklich so gegen das Auto gegangen, meine Tochter hat gestartet, auf einmal war Ruhe, absolute Ruhe. Und ich wollte, dass das, weil dort haben wir ein Hauskreis mit drei Familien. Und da sind viele Nicht-Getaufte dabei und ich wollte, dass sie das erleben, dass der Herr über Wind und Wellen auch seine Herrschaft hat. Und dann war es ganz ruhig und wir sind genau die Stunde gefahren. Wir kommen an, sie tut das Auto abstellen, auf einmal ist der Sturm sofort wieder da. Unglaublich. Bis wir ins Haus hineingekommen sind, haben sie gesagt, aber jetzt fährt sie nimmer. Ihr bleibt hier über Nacht. Dann habe ich gesagt, jetzt habt ihr es gerade erlebt. Eine Stunde war absolute Ruhe. Und der Herr hat das alles geregelt. Und dann habe ich gesagt, um 10 Uhr war Schluss, habe ich gesagt, wenn wir jetzt im Auto wieder steigen, erfährt ihr, dass wieder Ruhe ist. Wir sind ins Auto, sie startet. Was war? Ruhe. Kein Sturm. Wir sind angekommen und sie wollten auf WhatsApp oder SMS haben sie immer auf unsere Antwort gewartet, ob wir gut angekommen sind. Und genau das war es, weil ich habe einen Toyota Yaris, das ist ganz was Kleines. Gell? Wo ich immer sage, Heiland, mit einem Wisch ist mein Auto weg. Aber der liebe Gott, das ist mein Bibelauto und er schützt und bewahrt mich und ich bin Gott so dankbar, dass er das so macht. Ihr wisst, ich sage immer zum lieben Heiland, ich kümmere mich um deine Schäfchen und du kümmerst dich um mein Problem. Ich bin schon auf der Schweizer Autobahn, da sind mal die Windschutzscheiben weggeflogen, weil es geregnet hat. Und dann ruft mein ältester Sohn mich an und ich sage, lieber Gott, wir fahren 1000 bis 1200 Kilometer pro Monat nur für Bibelstunden. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, du musst auf mein Auto aufpassen, du weißt. Und dann habe ich gesagt, dann ruft mein ältester Sohn an und sagt, du, schreib mir alle auf, wir arbeiten zu viel, schreib mir alle auf, die du betreust und wo sie wohnen. Nach 14 Tagen ruft er mich an und sagt, du weißt schon, wie viele Kilometer du fährst im Monat. Sage ich, ja, ja, Trail und ich, wir fahren so viel. Sagt er, das sind ja fast 1200 Kilometer. Sage ich, ja, ich weiß es. Und er gesagt, weißt was, das ist jetzt unser Missionseinsatz. Egal, was dein Auto hat, ob jetzt Service oder du brauchst Winterreifen oder Sommerreifen, ich zahle es. Habe ich gesagt, lieber Gott, du bist der Hammer. Sag ich, du kümmerst dich um mein Auto, um mein Bibelauto, dass wir überall hinkommen. Und er macht es. Und ich habe gesagt, wisst ihr, das war mein größtes Problem, weil ich kann das meiste nicht zahlen, was mein Auto hat. Aber er sagt, er zahlt es. Es ist unglaublich. Und dafür war ich Gott so dankbar, dass er mein Bibelauto bewahrt. Und darum sage ich immer wieder, das nächste Problem, lieber Gott, du kümmerst dich darum. Zu seiner Zeit. Und das ist wunderschön. Wisst ihr, was die meisten Menschen brauchen, das ist Mitgefühl und Güte. Das ist so. Ich merke, es ist Stress, es ist Druck, es ist Hektik. Überall erleben sie das. Und teilweise kommen sie auch ins Burnout. Das wisst ihr auch. Ihr kennt wahrscheinlich auch Menschen, die mit Burnout beschäftigt sind. Und da können sie manchmal sehr zugrunde gehen, wenn sie nicht wirklich psychologisch betreut werden. Aber da habe ich gemerkt, wenn du ein Verständnis hast und mit ihnen reden kannst, das ist Mitgefühl und diese Güte, die brauchen sie ganz besonders. Gerade heute merken sie das. Und es war einmal in einer anderen Gemeinde, da kam ein 18-Jähriger auf mich zu und sagte, du gehst doch nicht einfach hin und missionierst einfach. Ich sage, na, das mache ich nicht. Aber in meiner Sprache ist Gott verankert. Und da fragen sie mich immer wieder, sind sie gläubig? Und auf diese Frage warte ich immer. Und dann habe ich gesagt, haben sie ein bisschen Zeit, setzen wir uns raus und dann reden wir. Und der Vorarlberger hat Zeit für so etwas. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber er hat Zeit. Denn eines weiß ich, wenn du Bibelstunden machst oder Freunde hast, Gott segnet den anderen und er segnet dich. Und Gott gibt dem anderen Kraft und Stärke und er segnet auch dich und gibt dir auch Kraft und Stärke. Das passiert so. Und ich möchte euch nun Erfahrungen erzählen. Und zwar, meine Mutter hat sehr viel in mich hineingesetzt. Und sie hat immer Bibelstunden gemacht, außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Vor allem für die Jugend hat sie viel Bibelstunden gemacht, was ich heute auch mache. Und sie hat dann immer gesagt, sie ist nie ins Krankenhaus gegangen, nie eine Untersuchung. Sie hat gesagt, im Krankenhaus, da sterbe ich, hat sie gesagt. Und sie hat in einem Jahr 20 Kilo abgenommen, habe ich gewusst, da stimmt was nicht. Dann sind wir ins Krankenhaus im Jänner und dann hat der Arzt zu mir gesagt, kommen Sie herein. Und dann hat der Arzt gesagt, sie hat nur mehr 4 Monate zu leben. Und mir hat es natürlich den Boden weggezogen und ich habe geweint. Dann sagt sie, wieso weinst du? Ich gehe jetzt nur schlafen und dann kommt der liebe Heiland wieder in den Wolken des Himmels und dann stehe ich wieder auf. Dann sagt der Arzt, hä? Was haben Sie gesagt? Der Arzt hat es überhaupt nicht verstanden. Gell? Hat gesagt, ich erkläre es Ihnen dann gleich, hat die Mama gesagt zu ihm. Gell? Und dann hat sie es ihm erklärt, aus dem Wort Gottes. Und dann hat er gesagt, aha, okay, na, das glaube ich nicht, aber Sie gehen jetzt schlafen und dann stehen Sie wieder auf. Sagt sie, ja, ganz genau, so ist es. Der Arzt hat es gar nicht mitgekriegt. Aber es war herrlich. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll überhaupt nicht weinen. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt müssen wir heim, ich habe noch 4 Monate. Und dann hat sie ihre Lebensgeschichte geschrieben. Und das ist, sie hatte ein sehr hartes Leben. Und ihr könnt gerne hinten die Bücher mitnehmen. Und vielleicht, wenn es mal ganz eine kleine Spende reingibt, weil dann kann ich das wieder nachproduzieren. Da hat Sie hat auch viel in ihrer Gedichtform geschrieben. Wir haben auch Gedichte hinten dann beigelegt. Und da hat sie mein Leben, die letzten Gedanken von Johanna Franziska Bleichner. Und es ist gegen Ende, ist das alles missionsorientiert. Das geht gar nicht anders bei meiner Mama. Es war missionsorientiert. Und es war so, sie hat dann gesagt, ich muss unbedingt meinen Hausarzt noch bekehren. Der liebe Gott wird mir schon helfen. Und dann habe ich eine Bibel gekauft und dann hat man vorne hineingeschrieben, was meine Mutter gesagt hat. Und dann kommt der Hausarzt und er ist jede Woche zu mir gekommen und hat mir halt Spritzen gegeben oder was auch immer. Und dann hat er gesagt, ja, das schaffen wir schon. Er hat mir dann immer wieder gesagt, es sind nur 3 Wochen, 4 Wochen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, 2 Wochen bevor sie gestorben ist, haben wir ihm die Bibel gegeben. Und dann spürt er das und sagt, ist das eine Bibel? Und dann sagt er zu meiner Mama, wissen Sie, ich kann es mit dem lieben Gott nicht so, das wissen Sie doch. Dann hat sie gesagt, ich weiß es, hat sie gesagt, dass Sie nicht können. Aber schauen Sie, Herr Dr. Dörler, ich gehe jetzt einfach nur schlafen. Und der nächste Moment ist, wenn Jesus Christus wiederkommt, werden wir alle, die an ihn glauben, auferstehen. Und ich werde Sie im Himmel suchen, Herr Dr. Dörler, hat sie zu ihm gesagt. Und er hat gesagt, Sie suchen mich im Himmel, sagt sie, ja natürlich, ich hoffe, ich finde Sie da oben. Dazu müssen Sie wissen, wer Sie lieb hat, wer für Sie gestorben ist. Und dann hat er Tränen in die Augen gekriegt und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so herbringe, hat er gesagt, aber ich verspreche Ihnen, ich werde darin lesen. Ich habe ein bisschen Eisenmangel und darum bin ich jedes Monat zu meinem Hausarzt gegangen. Die Mama ist dann wirklich 14 Tage drauf gestorben, in meinen Armen. Und ein Jahr lang hat der Dr. Dörler nichts gesagt, gar nichts. Und auf einmal sagt er zu mir, weil er hat mir Eisen gespritzt in die Vene und das platzt sehr schnell. Jetzt hat er, das war ungefähr 15 Minuten, hat er sehr langsam machen müssen. Und dann sagt er, sind Sie 7. Tags Adventistin? Ich war im Herzen schon so happy, dass er mich überhaupt das fragt, gell? Dann hat er gesagt, stellen Sie mir jetzt vor, jetzt muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war Ärztekongress in Wien und da waren viele Ärzte da, unglaublich viele Ärzte. Und da erzählt ein Mann von der Ernährung und sagt wortwörtlich, auf der ganzen Welt sind die 7. Tags Adventisten, die am längsten leben. Und erzählt auch warum. Das war unglaublich. Und das hat ihm gefreut, weil er ja uns kennt. Gell? Und dann hat er das ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil er kein Alkohol oder nicht rauchen oder kein Schweinefleisch und so weiter, hat er das so erzählt. Und dann hat er gesagt, der liebe Gott ist einfach perfekt. Neben meinem Hausarzt sitzt ein Arzt. Der schaut meinen Hausarzt an und sagt, schau ich so schlecht aus? Dann sagt mein Hausarzt, na, Sie schauen gut aus. Absolut gut schauen Sie aus. Dann sagt er, wissen Sie, ich bin 7. Tags Adventist. Und ich finde es einfach super, dass er neben meinem Hausarzt einen 7. Tags Adventisten hinsetzt. Das ist perfektes Timing von Gott. Herrlich, ja. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich habe das Gelübde Ihrer Mama nie vergessen. Die Bibel liegt bei uns im Wohnzimmertisch und ich werde immer darin lesen. Und ich habe natürlich jetzt schon viele Fragen. Und jetzt sitzt ein 7. Tags Adventist neben mir und dem habe ich natürlich alle Fragen gestellt. Gell? Und der hat mir alles beantworten können. Und das war herrlich. Und wir waren den ganzen Tag beieinander. Und dann sagt er, ihr seid wirklich eine super Truppe, sagt er. Er hat es nicht anders ausdrücken können, aber es war einfach super. Der Hausarzt, du kennst den Dr. Dörler, gell? Ja. Und es ist auch heute noch so, dass ich, obwohl wir nach Geisau gezogen sind, 20 Minuten weg, hat er gesagt, Sie behalte ich. Sie kommen immer zu mir her. Ich gebe Sie nicht ab, gell? Und das hat mir immer gedauert. Ja, weil er, ich habe immer wieder ein MRT im Kopf und da will er immer nachschauen, wie es mir geht und ob es mir ja gut geht. Und ich bin einfach meinem Heiland dankbar und ich glaube, wenn er weiter in der Bibel liest, dann wird irgendwann, weiß ich ganz genau, wie er sein Herz erreichen. Und dafür bete ich einfach aus tiefstem Herzen. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Mama hat auch außerhalb Bibelstunden gemacht, bei einer älteren Dame. Und da haben sie zuerst dann getrunken und dann Kuchen gegessen. Und der Mann von ihr ist immer in das, am Balkon, der verglaste Balkon, und hat die Türe zugemacht. Und sie hat mir aufgeschrieben, mindestens 20 Leute, wo ich diese Bibel, den Morgenkalender, ihr kennt es den? Genau, den Morgenkalender, da hat sie mir mindestens 20 aufgeschrieben, wo ich das überall hinschicken muss. Hat sie gesagt, das musst du, in ganz Österreich und Deutschland und so weiter. Das mache ich auch brav. Und zu ihr bin ich aber persönlich gegangen. Und dann sagt sie mir heuer, im Jänner, sagt sie, jetzt muss ich dir etwas sagen. Mein Mann ist ein Pflegefall. Und er ist in einem Pflegeheim. Und dann sagt er, im letzten Oktober geht sie hin und sagt er, weißt du, der Glaube der Johanna, meine Mama hat Johanna geheißen, das war der Richtige. 100% war das der Richtige. Dann sagt sie, du hast ja nichts mitgekriegt. Sagt sie, naja, ich habe die Türe zugemacht, aber das Fenster hatte ich immer offen. Und dadurch habe ich euch immer gehört, was ihr sprecht. Also, er hat alles mit angehört. Gell? Das hat sie aber nicht mitbekommen, dass das Fenster offen war. Und sagt er, der Glaube der Johanna war der Richtige. Und ich habe meinem Heiland schon all meine Sünden gesagt. Und ich weiß, er ist für mich gestorben. Und ich weiß, und die Johanna wird sich freuen, wenn sie mich im Himmel oben sieht. Hat er gesagt. Und 14 Tage drauf hat man seine Frau angerufen, dass er im Sterben liegt. Und dann ist sie schnell mit dem Taxi hingefahren und dann hat sie die Hand ihm gehalten und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, ich gehe ja nur schlafen. Und dann kommt der liebe Gott wieder und dann weckt er mich auf. Ich weiß, der Glaube der Johanna war der Richtige. Mach dir keine Sorgen. Und genau so war es. Er ist dann eingeschlafen und ich war im Jänner bei ihr, habe ihr den Kalender, das Kalenderbuch gegeben. Und es war dann so, dass ich war im Jänner bei ihr und sie hat gesagt, sie hat ein bisschen Blutarmut. Und ich habe dann eine Zeitung im Februar in die Hand bekommen, ist sie einfach eingeschlafen. Wisst ihr, sie war wie eine Oma für mich. Gell? Und ich bin so gerne zu ihr gegangen. Ich bin einmal im Viertel immer zu ihr gegangen, aber sie ist eingeschlafen. Und ich glaube, sie wollte auch gar nicht mehr ohne Mann leben. Und sie war festen Zuversicht, dass der liebe Gott kommt und dass er für sie gestorben ist. Das ist in ihr hängen geblieben. Und sie hat gesagt, ich weiß, wir werden die Johanna sehen, wir werden den lieben Heiland sehen und all die Menschen, die in der Bibel sind, die werden wir alle sehen. Und auf das hat sie sich gefreut. Und jetzt möchte ich gerne zu ihrer Tochter hingehen, die in Lauterach noch wohnt. Und schau mal, was man da nach noch, ja, ich hoffe und bete, dass wir da irgendetwas, ja, dass wir eine Freundschaft bilden können. Und darum bin ich Gott sehr dankbar, dass sie das alles so geschafft hat. Und da gibt es jetzt noch andere, wo, ja, unglaubliche Geschichten noch. Aber ich möchte euch jetzt von diesem jungen Mann erzählen, von dem ich euch Vormittag erzählt habe. Es war an einem Sonntagvormittag und er hat Cannabis geraucht in der Früh. Und er hat dann heimlich den Schlüssel, den Autoschlüssel von der Mama genommen und ist einfach ins Auto und ist herumgefahren in Feldkirch. Und da ist er herumgefahren und durch das Cannabis war er natürlich ein bisschen rauschig. Und er hat gewusst, ja, es gibt dann von Feldkirch gibt es eine Ortschaft, die ist höher und die ist nur durch eine Brücke verbunden. Und die macht eine ganz scharfe Linkskurve. Und da ist er hingefahren. Und bevor die Linkskurve ist zur nächsten Ortschaft, ist er in so einer Schräge, hat er das Auto dort stehen lassen. Und da passt nur ein Auto hinein. Und dann ist er auf die Brücke gegangen. Und er hat herumgeschaut, hat sich auf das Geländer gesetzt und ist 25 Meter runtergesprungen, weil er sich umbringen wollte. Was glaubt ihr, war es unterhalb? Da hat es Wald gegeben, unglaubliche Baumstämme, abgehackte Baumstämme, aber auch Wiesenabschnitte. Wo glaubt ihr, ist er gelandet? Er ist in der Wiese gelandet, ganz genau. Und da waren zwei Wanderer, die haben sich verirrt. Und ich glaube, das hat der liebe Gott genauso gemacht, dass die sich verirrt haben und sind genau über diese Brücke gekommen. Und auf einmal hört der eine ein Jammern. Und er hat sich gedacht, wieso, da hörst du nichts jammern? Dann sagt der andere, ja, ich höre auch was. Und dann schauen sie und dann sehen sie ihn unten liegen. Und dann haben sie die Rettung geholt. Und bis die Rettung einmal durch den ganzen Wald durch war, bis sie bei ihm waren. Und es war dann so, dass er auf die Intensiv musste, weil er hatte Blutungen innerlich. Und drei Wirbeln sind gebrochen, aber er war nicht querschnittgelähmt, gar nicht. Sondern diese Wirbeln sind gebrochen, sind durch Metall ersetzt worden. Und es ist so, wenn bei uns in Vorarlberg, wenn du dich umbringen möchtest, kommst du auf die geschlossene Psychiatrie. Das ist bei uns so. Und jetzt kam er aber noch vorher auf die Station. Was glaubt ihr, wer ist neben ihm gelegen? Ein Adventist. Ein Adventist ist da gelegen. Es war unglaublich. Der hatte einen Beckenbruch. Es war aber ein Oberösterreicher. Und der hat meinen Sohn angerufen, weil der gerade His Hand gemacht hat, 3 Jahre, und Bibelstunden gegeben hat. Und dann hat er gesagt, komm schnell zu ihm, zum René, weil er braucht jetzt einfach dich und ich muss morgen wieder weg nach Oberösterreich. Und sie haben Freundschaft geschlossen. Und dann kommt mein Sohn, die waren fast gleich alt, und er hat mit ihm dann Freundschaft geschlossen. Und dann kam er auf die geschlossene Psychiatrie. Und da dürfen nur 2 Leute ihn besuchen. Und das war die Mama und das war der Samuel, mein Sohn. Und da war er sehr lange dort, hat dort tiefe Gespräche gehabt. Und Samuel hat ihm aber Bibelstunden gegeben. Und er hat gemerkt, dass Gott ihn noch braucht. Und nicht einfach, dass er wollte sich ja umbringen. Sondern dass er lebt, das wollte er. Und das hat er immer mehr verstanden, dass Gott ihn noch braucht, unglaublich braucht. Und wie er dann herauskommen ist aus der Psychiatrie, da haben sie dann einen Bibelkreis gemacht in Feldkirch mit seiner Mama, mit seiner Tante, mit der Schwester und Samuel war dabei. Und da haben sie 2 Jahre Bibelunterricht gemacht und der René hat immer mehr gemerkt, dass Gott ihn braucht. Und jetzt, er ist ein Computerexperte, also er kann alles am Computer und da wird er sehr gebraucht, auch im Krankenhaus haben sie ihn dann angestellt und dann hat er gemerkt, dass er immer mehr für die Asylanten da ist. Wir haben sehr viele und da möchte er wirken und arbeiten, ganz besonders für sie. Und da hat er Freundschaften schon geschlossen. Und da wirkt er. Und dann ist mein Sohn nach Deutschland gegangen, Bad Wörishofen, glaube ich, heißt es. Genau. Und dann hat meine Tochter ja das Ganze übernommen und wir haben dann diesen Bibelkreis übernommen. Und da bin dann ich mitgekommen und meine Freundin ist auch mitgekommen und er ist jedes Mal da und er freut sich sehr. Und 2 Jahre später ist er getauft worden. Und ich möchte Gott einfach von ganzem Herzen Danke sagen, dass er überlebt hat. 25 Meter in die Tiefe. Er hätte ja auf so einen Baumstamm knallen können, da wäre er tot gewesen. Oder im Wald, er hat ihn auf eine Wiese, und ich weiß nicht, wie viele Schutzengeln da waren, damit sie ihn bewahrt haben. Das war unglaublich. Und auch heute, jeden Montag, er ist so voller Energie und voller Freude und das freut mich unglaublich. Und wir hatten Bibelstunden und auf einmal merke ich, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Und dann sage ich, dann höre ich dann eher auf mit Bibelstunden, weil ich merke, sie können nichts wahrnehmen. Und dann war es so, dass sie gesagt hat, ja weißt, das ist ja jetzt schon der zweite Jahrestag. Und das ist ja der Sonntag gewesen und ich möchte dort zu der Brücke hingehen und alles voller Kerzen anzünden. Und dann hat sie an meinem Gesicht wahrscheinlich gemerkt, dass das nicht wirklich was bringt, Kerzen anzünden. Gell? Und dann habe ich gesagt, weißt was, ich fahre mit dir dort hinauf und dann schauen wir, wie es dir dort geht. Und dann hat sie gesagt, weißt du, du kannst mir alles sagen und der liebe Gott ist da, der hört alles. Und wenn, dann kann nur er dir Frieden schenken. Du kannst mir alles erzählen. Und dann sind wir dorthin gefahren. Dann hat sie gesagt, aber weißt was? Ich fahre genauso, wie es mein Sohn war. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, an diesem Tag war genau bis zu dieser Brücke Nebel. Und dann bleibt sie genau stehen, so wie er gestanden ist. Und wenn wir da rückwärts rausfahren, habe ich gewusst, wenn da oben einer aber kommt, der schießt uns ab wie nix. Ich habe nur gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich brauche alle deine Schutzengel. Und dann hat sie gesagt, wander mal da runter. Und ich bin jetzt nicht so die Sportliche. Sie ist da gleich runter gewesen. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Du musst mich mit all deinen Engeln da beschützen. Ich weiß nicht, wie ich da runterkommen bin. Aber irgendwie war ich unten. Und dann sind wir dort auf diesem Platz hin, wo er gelegen ist und wo er gelegen ist und dann hat sie gesagt, sie hat sich hingekniet und hat bitterlich geweint. Sie hat so geweint, weil sie hat diesen Schmerz noch immer in sich gehabt, er wäre einfach von ihr gegangen, ohne etwas zu sagen. Er war einfach runtergesprungen und was ist, wenn er tot gewesen wäre? Er wäre einfach, ja, sie hat gesagt, diesen Schmerz hat sie nicht überwunden. Und dann hat sie mir das alles erzählt. Und sie hat mir auch aus der Kindheit erzählt. Und ich habe gemerkt, dass er viel mitgemacht hat. Er kennt den Vater gar nicht und sie haben dann 6 Jahre drauf, hat sie einen anderen geheiratet und der hat den Jungen eigentlich 7 Jahre lang immer geschlagen. Schwerst geschlagen. Und das ist in ihm hängen geblieben. Und darum ist er von Sucht zu Sucht zu Sucht gekommen. Und das war für sie ganz, ganz schlimm. Und sie hat dann gemerkt, dass sie hat dann bitterlich geweint und sie hat dann gesagt, weißt du, ist der liebe Gott wirklich da? Sage ich, ja, der liebe Gott ist da und er hört alles. Er hört alles. Und sie hat dann ihm alles erzählt. Egal was es war, sie hat ihm alles erzählt. Und dann haben wir uns niedergekniet und haben gebetet. Und sie hat dann wir sind dann einen Umweg gegangen, weil da wollte ich nicht mehr raufklettern. Und dann haben wir diesen Umweg gemacht und dann hat sie gemerkt, warum habe ich so einen Frieden im Herzen, hat sie gesagt. Warum? Ich sage, ja, weil den kann nur Gott schenken, dass du wirklich Frieden hast. Jetzt hast du alles gesagt. Und der liebe Gott hat dir zugehört und er hat dir alles vergeben. Und sie hat auch um Sündenvergebung gebeten. Und ich weiß, heute sind wir so eng verbunden und auch die Mama möchte sich gerne taufen lassen. Und da möchte ich Gott einfach auch von Herzen Danke sagen. Es hat eine Zeit gebraucht, bis es herangereift ist, aber sie möchte diesen Schritt mit Jesus gehen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, eine andere Geschichte. Auf einmal, es war Winter. Eine Woche vor Weihnachten, ich habe meine Tochter wohin gebracht. Ich war ziemlich, ja, mir war es sehr kalt. Auf einmal kommt eine Frau auf mich zu und sagt, sind Sie Christin? Sagt sie zu mir. Dann sage ich, ich habe sofort die Kapuze runtergetan, habe gesagt, ja, ich bin Christin. Habe gedacht, super. Und dann sagt sie, wissen Sie, ich muss heute eine schwere Entscheidung treffen. Ich habe im Unterleib Krebs. Der Arzt, der Chirurg sagt, ich werde das nicht überleben. Der Internist sagt, mein Herz ist so schwach, ich werde das auch nicht überleben. Können Sie mir einen Rat geben zu mir? Da habe ich gesagt, na, das kann ich leider nicht. Ich kann nicht einen Rat Ihnen geben. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht sterbe ich sogar. Und dann haben wir eine Stunde lang über das Himmelreich gesprochen, über alles gesprochen, weil sie selbst sehr gläubig war. Und dann hat sie gesagt, am Schluss, nach einer Stunde, hat sie gesagt, gut, du kannst mir keinen Rat geben, aber ich weiß, was ich mache. Ich lasse mich operieren. Weil sonst sterbe ich sowieso. Und dann haben wir uns umgenommen, haben noch einmal gebetet und dann sind wir auseinandergegangen. Und ich habe nur gewusst, dass sie Katharina heißt. Und am Abend denke ich mir, meine Güte, ich könnte doch ins Krankenhaus noch schnell gehen. Ich weiß, wo sie ist, ich weiß, in welchem Krankenhaus sie ist und auf welcher Station sie liegt. Und dann komme ich hinauf auf die Station und ich frage die Stationsschwester, ist dort eine Katharina? Da sagt sie, ja, die ist heute aufgenommen worden. Und dann hat sie gesagt zu mir, weißt du was, die hat nicht unterschrieben. Und sie würde morgen um 8 Uhr drankommen am OP-Plan. Aber sie unterschreibt nicht. Können Sie mit dem OP-Plan hineingehen? Dann sage ich, ja, ich habe sie erst heute kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Dann komme ich hinein und dann sieht sie mich. Und dann hat sie die Arme hochgeschlagen, hat sie gesagt, weißt du, eigentlich habe ich ja den Pfarrer holen wollen, weil ich beichten wollte. Dann hat sie gesagt, ja, kann ich bei dir beichten? Sag ich, ja, du kannst schon bei mir beichten, aber ich kann dir kein Sakrament geben. Aber der liebe Gott hört trotzdem zu. Und dann, das war so lieb, daneben sind zwei Patienten gelegen. Gell? Und die haben die Decke bis hier oben gehabt. Gell? Und dann hat die Katharina einfach alles gesagt, wie es ihr geht. Und sie hat alles so quasi bei mir gebeichtet. Ich habe gesagt, du beichtest nicht zu mir, zum lieben Gott beichtest du. Und dann hat sie gesagt, ja, ich sage einfach alles dem lieben Gott. Und dann hat sie gesagt, so, und was machen wir jetzt? Habe ich gesagt, ja, der liebe Gott, wenn das aus reinem Herzen passiert ist bei dir, dann hat der liebe Gott dir alles vergeben. Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich so gemacht. Und dann hat sie gesagt, gut, dann beten wir jetzt. Und dann haben die zwei Mitpatienten einfach die Hände gefalten und die Augen zugemacht. Es war so lieb, wie die mitgebetet haben. Unglaublich. Und dann habe ich gebetet. Und gegen Ende sage ich, ich lege jetzt das Leben der Katharina in deine Hand, lieber Gott. Dein Wille soll geschehen. Amen. Hat sie gesagt, so, genau das schreibe ich jetzt in den Plan hinein. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Gottes Wille soll geschehen und unterschreibe ich. Amen, hat sie dann dazu geschrieben. Es war unglaublich. Und die anderen haben gesagt, das ist super, das machst du. Die anderen zwei Patienten, gell? Das war so lieb. Und es war dann so, es war haarscharf. Es war haarscharf, ja. Also sie war lange im Krankenhaus, wirklich sehr, sehr lange. Und ich habe sie jede Woche besucht und wir sind Freunde geworden. Und nach einem halben Jahr ist sie dann herausgekommen und sie hat ja bei mir in meiner Ortschaft gewohnt, in Lauterach. Und es war an einem Sonntag, da hat es so geschüttet, ich glaube, da lässt man gar keinen Hund raus, steht sie bitschepatsche nass vor meiner Haustüre. Und dann sagt sie immer zu mir, sagt sie, du sprichst immer von der Liebe Gottes, aber da stimmt was nicht. Sag ich, komm einer. Dann habe ich ihr Sachen gegeben, dass sie sich anziehen kann. Und sie hat immer Hunger. Wir haben gerade einen Toast gemacht, Käsetoast. Und die hat, glaube ich, 5 Toasts einfach so runtergegessen. Es war so lieb. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich habe dir nur von 2 meiner Kinder gesagt, von einer Tochter und von einem Sohn. Aber ein Sohn lebt auf der Straße, draußen in Bregenz. Und ich glaube, den hat der liebe Gott vergessen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie geht's ihm denn? Sagt er, ja, weißt du, der war schon in mehreren Programmen und er ist immer weggelaufen. Er ist immer weggelaufen, weil er trinkt sehr viel Alkohol, er ist immer weggelaufen. Und dann ist in mir hängen geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt am Sozialamt nach Lauterach und die kennen mich schon, weil ich immer wegen anderen Menschen dort bin und dann helfen sie mir immer wieder. Da kennen sie mich. Sagt sie, ja, hallo, Frau Hirzer, jetzt kommen Sie. Na, wegen brauchen wir denn heute die Hilfe? Und ich mir denke, nein, ich würde jetzt den Namen gar nicht sagen. Weil und dann sage ich den Namen, dann sagt sie, sind Sie wahnsinnig? Der Mann ist, der kommt da nie her. Der ist schon mehrmals weggelaufen. Wieso kommen Sie überhaupt zu diesem Namen? Sag ich, ja, weil ich mit der Mama Freund geworden bin. Und die hat jetzt eine schwere Operation und die hat es überlebt. Aber der Nächste, das Herz bricht ihr, wenn sie weiß, jetzt kommt der Winter, es war schon September, Oktober, sage ich, und der Winter ist, er braucht eine Unterkunft. Dann hat sie gesagt, na, der läuft weg. Dann hat sie gesagt, wissen Sie was, wenn Sie mit ihm hierher kommen und er alle Fragen beantwortet, dann kann ich das an die BH Bregenz schicken und dann können wir schauen, ob die überhaupt noch etwas machen. Gut, habe ich gesagt. Vielleicht geschieht ein Wunder, habe ich gesagt. So, dann bin ich hin, hab der Katharina das gesagt und er kommt ja immer gegen 3 Uhr morgens, weil sie ist im Parterre und sie hat einen Balkon, der begehbar ist von außen. Und dann duscht er, dort die Kleidung wechseln und aus dem Kühlschrank nimmt er halt einiges raus. So, und dann habe ich gesagt, lieber Gott, um 3 Uhr morgens, das geht bei mir nicht. Er muss zwischen 9:30 und 10:00 kommen. Nach 14 Tagen, was meint ihr, wann ist er gekommen? Um 9:30. Ich habe gesagt, danke, lieber Gott. Dann ruft sie mich an und sagt, du, der ist schon da. Der ist jetzt um 9:30 gekommen. Der duscht sich gerade. Komm schnell. Und bin ins Auto, bin zu ihr rübergefahren. Und dann sieht er mich, weil er sitzt am Balkon, hat geraucht und er wollte schon weglaufen. Dann habe ich gesagt, na, ich komme ja wegen dir. Dann sagte er, wieso wegen mir? Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mit jemandem gesprochen habe und deine Mama hat jetzt eine schwere Operation überlebt und ich möchte nicht, dass die Mama an gebrochenen Herzen stirbt, dass du draußen auf der Straße im Winter lebst. Und dann hat er gesagt, warum machst du das? Sagt er zu mir. Dann sage ich, naja, da bin ich ganz ehrlich. Sage ich, weißt, da oben gibt es jemanden, der hat dich lieb. Dann sagt er zu mir, du meinst aber nicht den lieben Gott da oben. Dann sage ich, natürlich, der liebe Gott, der hat dich lieb. Der ist für dich gestorben. Sag ich, er möchte nicht, dass du draußen auf der Straße lebst. Sagt er, okay, dann gehe ich, aber du gehst mit, sagt er. Dann fahren wir dorthin zu der zu der Sozialarbeiterin. Dann haben wir das gemacht. Und er ist wirklich sauber angezogen gewesen. Er war null alkoholisiert und wir sind dorthin gefahren. Und er hat genau gewusst, wann die letzte Frage ist. Und dann nach der letzten Frage steht er auf und weg. Dann sagt sie, na schauen Sie nach, jetzt läuft er schon wieder weg. Sag ich, war es die letzte Frage? Ja, natürlich. Sag ich, ja, jetzt kann er ja weglaufen, oder? Und sie hat gemeint, na, das macht der immer. Der läuft immer weg. Und es war dann so, dass wir dort waren dann dort und sie hat dann gesagt, das bringt nichts mehr. Da habe ich gesagt, hallo, das war doch jetzt gerade ein Wunder, dass er da war, alle Fragen beantwortet hat. Und das waren echt schlimme Fragen. Er hat alles beantwortet. Gut. Dann habe ich gesagt, wann bearbeiten Sie das und wann schicken Sie das in die BH Bregenz? Dann hat sie gesagt, ja, ich schicke das morgen weg. Jetzt habe ich gewusst, nächsten Tag kommt es hin. Nach 3 Tagen habe ich dort, weil das Amt kenne ich ungefähr, habe ich dort angerufen. Und dann habe ich gesagt, wann darf ich denn zu diesem Herrn gehen? Dann hat sie gesagt, ja, dann müssen Sie um 6 Uhr morgens kommen. Sag ich, wieso um 6 Uhr morgens? Ja, weil da alle Obdachlosen kommen. Und wenn Sie da mit diesem Herrn sprechen wollen, können Sie ruhig machen. Dann bin ich gekommen, habe mich hingesetzt zu den anderen Leuten, haben wir auch tolle Gespräche geführt, habe eine Nummer gekriegt und wie dann meine Nummer erschienen ist, bin ich rein. Und dann schaut er mich so komisch an, der Herr, sagt er, Sie sind aber nicht obdachlos, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht obdachlos, aber ich komme für jemanden. Sagt er, sagen Sie mir sofort den Namen. Gell? Dann habe ich gedacht, nein, ich will den Namen gar nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, darf ich mich kurz hinsetzen? Dann hat er gesagt, ja, Sie dürfen sich hinsetzen, aber sagen Sie mir sofort den Namen. Gell? Und dann habe ich den Namen gesagt, sagt er, na. Sagt er, wissen Sie, wie oft wir den in einem Programm hatten und der ist immer weggelaufen. Er ist immer weggelaufen. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kommt er ja doch daher. Und dann, sie hat zu mir gesagt, die Assistentin, ich habe nur 10 Minuten. Was meint, wie lange war ich drinnen? Ich war 50 Minuten drinnen. Und jedes Mal nach 10 Minuten kommt sie rein und er schmeißt sie immer raus. Gell? Und dann war es so, dass er hat dann all seinen Frust runterlassen und hat alles mir so gesagt. Und ich mir denke, ja, das passt auch. Da kann man ruhig seinen Frust sagen, das passt so. Und dann hat er gesagt, sind Sie gläubig? Dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Dann hat er gesagt, Sie können für mich beten. Dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Für was soll man denn beten? Und dann hat er mal ein paar Themen gesagt. Dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Ich bete gerne für Sie. Und dann hat er mit der Zeit, ist sie immer wieder reinkommen, hat er sie wieder rausgeschmissen. Und dann hat er gesagt, okay, ich verspreche Ihnen. Und dann habe ich das von der Mama erzählt, was da abgegangen ist. Und dann hat sie gesagt, okay, einmal noch, ein Projekt. Wenn er wegläuft, ist vorbei. Er kriegt nie wieder ein Projekt. Und ich war so glücklich. Ich war so glücklich und ich gesagt, ich bete für Sie. Sagt sie, ja, dann machen Sie das, hat er gesagt. Und hat mir seine ganzen Themen gesagt und dann hat er sich ganz freundlich von mir verabschiedet und dann bin ich rausgegangen. Dann habe ich gesagt, wenn er wieder kommt, er muss halt zwischen 9:30 und 10:00 wieder kommen. Eine Woche später war er wieder um 9:30 da. Und dann bin ich dorthin gegangen und er sitzt schon am Balkon und hat was gegessen von der Mama und dann, es war finster. Und ich erzähle ihm das Ganze. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, seine Augen, seine Pupillen sind so weit, gell? Und ich habe es nicht mitbekommen, dass er stockbesoffen war. Er war wirklich stockbesoffen. Und er schaut mich an, ganz ruhig, gelassen. Und mit der Zeit steht er auf, er sagt kein Wort, geht hinein, nimmt den Tisch von der Mama, den Wohnzimmertisch, und haut ihn gegen den Kasten. Geht hinaus, nimmt das nächste Fahrrad, haut es über die Hecke. Nimmt das nächste Fahrrad und da fährt die Bahn vorbei, haut es direkt auf die Gleise. Ich bin natürlich sofort die Fahrräder holen gegangen wieder, habe es dort wieder hingestellt und dann war er weg. Und dann sagt die Mama, jetzt ist vorbei. Fertig, aus ist es. Sage ich, na, jetzt beginnt's erst. Wisst ihr, ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Auf WhatsApp, wir können nicht überall zusammen sein, aber auf WhatsApp kann man eine Bibelgruppe gründen. Und da habe ich 20 Leute, die beten. Sie sind überall verstreut, aber wir können beten. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich das Anliegen hingebe, und das bekommen ja alle, dann gehen die in einen Raum, knien nieder und beten. Und dann habe ich noch andere Leute angerufen, habe gesagt, die müssen jetzt für den jungen Mann, der heißt Bernhard, beten. Und es war dann so, nach einer Woche, die Katharina war fix und fertig, ruft sie mich an und sagt, du weißt jetzt gar nicht, wo der jetzt ist. Sag ich, na, das weiß ich gar nicht. Sag ich, und wo ist er? Dann sagt sie, ja, der ist bei dem Mann dort, wo du warst. Der ist jetzt dort und will in das Programm aufgenommen werden. Und da war ich ganz weg. Er ist auch ohne mich, ganz alleine dorthin gegangen. Und es war dann so, dass die Katharina war so glücklich, dass er in dieses Programm aufgenommen worden ist. Und es war dann letztes Jahr habe ich die Mama immer wieder hingefahren, um frische Wäsche zu waschen. Er hat das mitgenommen oder sie hat ihm Lebensmittel gebracht. Und ich habe immer wieder Leute, die mir Geld zustecken und sagen, für ein Missionsprojekt. Und das habe ich immer wieder gemacht. Ich habe auch Leute, die kommen und reparieren etwas. Da habe ich auch, ich habe da immer lauter Kontakte und das war sehr lieb. Und ich sitze im Auto und auf einmal winkt mich der Bernhard herein. Ich wollte da nicht hineingehen, aber er hat dann gesagt, komm herein. Und sagt er, weißt du, warum ich nicht weggelaufen bin? Sagt er, weil du gesagt hast, da oben gibt es jemanden, der mich lieb hat. Und das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Dass es einen Gott gibt, der für mich gestorben ist und mich lieb hat. Das habe ich noch nie gehört. Sage ich, aber deswegen laufe ich nicht weg. Und ich bleibe in diesem Programm. Und er hat 2 Jahre hat er danach gelebt mit diesem Zimmer. Und er ist letzten Oktober leider verstorben an einem Herzinfarkt. Es war klar durch seinen Alkohol und durch Rauch und alles. Aber ich wisst ihr, ich habe trotzdem die Hoffnung, das bisschen, was er erkannt hat, dass das im Herzen festgefahren ist und dass er an das geglaubt hat, dass der liebe Gott ihn lieb hat. Und deswegen glaube ich und hoffe ich, dass ich den Bernhard vielleicht auf der neuen Erde sehen werde. Und das hoffe ich von ganzem Herzen. Und natürlich war es für die Mama schlimm, dass ein Kind vor ihr gehen muss. Das war für sie ganz schlimm. Aber sie hat ja schon einen Bruder und alle möglichen Leute verloren. Aber sie ist immer guten Mutes und sie hat den Glauben an Jesus Christus. Und das freut mich immer sehr. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Kennt wer die Luise Schneeweiß? Das ist meine Betreuerin. Und von der kriege ich alles. Es wurscht, was ich brauche. Ob ich jetzt Slowaken habe, dann kriege ich es auf Slowenisch. Wenn ich Kroaten habe, dann kriege ich das Leben Jesu auf Kroatisch. Ich kriege alles von ihr. Sie ist gerade in Amerika, darum kann ich ihr jetzt nichts schicken in dem einen Monat. Und dann schreibt sie mir ein Mail und sagt, lies einmal dieses Mail. Da gibt es in Dornbirn eine Dame, die hat in einem Amt einfach eine Bibelfernkarte gesehen und hat es einfach eingeschickt. Und genau so war es. Und dann war es so, dass hat sie gesagt, kannst du sie betreuen? Sag ich, ja natürlich, ich betreue sie. Dann habe ich ihr ein Mail geschickt und dann haben wir uns kennengelernt. Sagt sie, weißt du, meinen Blog findest du nicht. Der ist so versteckt, den findest du nicht. Dann haben wir uns beim Sutterlütti getroffen. Und Sutterlütti ist bei uns ein Kaufhaus mit natureigenen Zusätzen. Gell? Oder halt einheimische Produkte werden da angeboten. Das ist der Sutterlütti bei uns. Da haben wir uns getroffen und ich hätte den Block wirklich nicht gefunden, der war so versteckt. Und dann gehen wir in den Block hinein und sie hat im 3. Stock gewohnt und da habe ich gemerkt, dann hat sie gesagt, weißt du, dort brennt nie ein Licht. Das ist immer so, da brennt einfach kein Licht. Ich habe das nur lustig gefunden und wir sind dann im 3. Stock hinauf. Da waren auch keine Fenster, nichts, es hat auch kein Licht gebrannt. Wir sind einfach so den 3. Stock hinauf. Und ich komme in die Wohnung und wir setzen uns hin und sie macht mal einen Tee und auf einmal spricht sie und redet immer mehr, immer mehr. Und dann wartet sie immer ab, ob ich das auch verkrafte, was sie mir sagt. Auch vom Vater und von allen möglichen Leuten spricht sie immer schlimmere Sachen. Und sie schaut immer mehr, ob ich das auch noch verkrafte. Aber wisst ihr, mir geht es immer um den Menschen. Egal wo ich bin, mir geht es immer um den Menschen. Egal, ich war schon bei Messis, da bin ich einfach durchgegangen, ohne dass ich mich bewegen habe können, weil alles gestapelt war. Oder wenn es dreckig war, ist völlig egal, mir geht es immer um den Menschen. Aber dort war alles aufgeräumt, aber mir ist nicht gut gegangen. Dann habe ich die Bibel genommen und habe sie an mein Herz gedrückt. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, warum es mir hier nicht gut geht. Ich habe es echt nicht gewusst. Und sie spricht und redet und auf einmal setzt sie sich zurück, ihre blauen Augen werden schwarz und sie hat ein metallisches Sprechen. Das heißt, sie war ein Medium. Und Satan spricht direkt zu mir. Das habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Und sie spricht mich an und der Teufel sagt zu mir, du gehst jetzt. Die gehört mir, komplett mir. Und du gehst jetzt. Ich hab dann gewusst, Jesus hat am Kreuz Satan besiegt. Und sie will frei werden. Also gehe ich gar nicht. Und ich habe gewusst, darum weiß ich, dass da alles voller Dämonen waren. Und ich habe gesagt, lieber Gott, du musst mich schützen. Ich habe die Bibel an mein Herz gesagt, Heiland, ich brauche dich. Ich brauche alle deine Engel. Und das war ganz kurz, war das. Und auf einmal sitzt sie wieder da, ihre blauen Augen waren da und dann spricht sie mit mir. Und dann sage ich, du weißt schon, was du jetzt warst, gell? Hat sie gesagt, war ich gerade ein Medium? Sag ich, ja, das warst du gerade. Und dann sagt sie, ja, weißt, der Teufel kommt jede Nacht zu mir ins Zimmer. Als Mann verkleidet. Jede Nacht. Und redet mit mir. Und jetzt möchte ich aber Gott kennenlernen. Und das gefällt dem Teufel gar nicht. Und weil der Vater war Satans Anbeter und hat die Tochter immer mitgenommen. Und da wird ihr Blut getrunken und alles Mögliche. Er hat sie immer mitgenommen und sie möchte frei werden davon. Und ich habe gesagt, Jesus, du hast Satan besiegt. Sie möchte frei werden. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nie weg von einem Ort, wo ich nicht bete. Und ich habe gesagt, Heiland, ich brauche jetzt alle deine Engel um mich. Ich weiß nicht, was da abgeht. Und dann haben wir noch lange geredet und dann hat sie mir das auch erzählt, was alles vorgefallen ist. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich möchte, dass du nächsten Mittwoch bitte wiederkommst. Bitte komm wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich möchte jetzt gerne mit dir beten. Und dann sind wir aufgestanden, sie hat meine Hand genommen und ich habe gesagt, Heiland, ich muss alles in deine Hand legen. Ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Und ich habe dann einfach gebetet und dann schaue ich in ihre Augen und sie schaut mich ganz liebevoll an. Sie hat immer auf mich geschaut. Und dann hat sie gesagt, bitte, bitte komm nächsten Mittwoch wieder. Ich will frei werden von Satan. Und ich bin dann jeden Mittwoch gekommen, aber ihr könnt es mir vorstellen, wie ich nach diesem Tag runtergegangen bin ins Auto, ich habe eine halbe Stunde nicht fahren können. Mich hat es gebeutelt, wie nichts. Mich hat es so gebeutelt, weil ein Medium habe ich noch nie vor mir gesehen. Und schon gar nicht, dass Satan zu mir spricht. Also das war so heftig für mich. Das habe ich fast nicht ausgehalten. Und da habe ich eine halbe Stunde nicht fahren können, weil ich einfach so gezittert habe am ganzen Körper. Und nach einer Dreiviertelstunde bin ich dann gefahren. Und dann bin ich jeden Mittwoch zu ihr gekommen. Und dann ist er nicht mehr jede Nacht gekommen, sondern jede zweite Nacht. Auf einmal nur mehr jede dritte Nacht. Und einmal nur einmal in der Woche. Und nach einem halben Jahr sagt sie zu ihm, ich habe keine Angst mehr vor dir. Und sagt er, gut, sagt er. Dann werde ich deine Tochter quälen. Und die war in Wien, bei der Oma. Weil die Tochter war gerade in Wien, die war 7 Jahre alt und die hat die ganze Nacht geschrien. Und sie sind dann ins Krankenhaus und sie haben nicht gewusst, warum sie so geschrien hat. Überhaupt nicht gewusst. Und sie hat dann gemerkt, um 6 Uhr morgens war alles vorbei. Und die Ärzte haben nicht gewusst, warum sie schreit. Sie haben es wirklich nicht gewusst. Und ich war dann 1 Jahr bei ihr. Und sie hatte schon 2 Herzinfarkte. Und dann ging es ihr auf einmal schlecht. Und sie ist dann nach Deutschland in eine Klinik. Und ab da weiß ich nichts mehr. Ich weiß nicht, ist sie dort am 3. Herzinfarkt gestorben? Ich weiß es nicht. Sie hat nicht mehr zurückgeschrieben, obwohl wir gute Freunde waren. Und ich hoffe und bete, dass sie einfach Jesus im Herzen angenommen hat und dass wir uns auf der neuen Erde trotzdem wiedersehen. Und ich glaube ganz fest daran, weil das, was sie in diesem Jahr erlebt hat, dass Gott sie lieb hat und dass er für sie gestorben ist, sie hat so viel erkannt und sie hat die Lehrbriefe so gerne gemacht. Und wir haben noch einen zweiten Lehrbrief gemacht und einen dritten, bis es ihr dann schlecht gegangen ist. Und ich glaube, dass sie gestorben ist. Das glaube ich, weil sonst hätte sie mir schon lange ein Mail geschickt. Und ich hoffe und bete, dass das alles gut ausgegangen ist. Ihr wisst doch von dieser Ärztin, die vor 2 Jahren, habe ich euch heute Morgen erzählt, da war eine Bibelinteressentin, das war die Jasna. Und da sitze ich bei der Bibelstunde und ich merke, die kommt nicht her. Die rennt in das Zimmer, in das Zimmer, in das Zimmer. Und ich merke, da stimmt was nicht. Ich sage, Jasna, setz dich doch her, mach mal Bibelstunde. Sagt sie, nein, ich will jetzt wissen, ob das auch Gott ist. Sagt, weißt du, ich bin ja Innenarchitektin. Und meine Freundin ist auch Innenarchitektin in der Landesregierung in Bregenz. Aber wenn ich zu dir heimgehe, dann hat die 6 Leute am Dachboden aus dem 18. Jahrhundert. Und mit denen spricht sie. Ihr könnt euch vorstellen, wer das ist, oder? Genau, das sind Dämonen. Aber auch verkleidet aus dem 18. Jahrhundert. Und mit denen redet sie immer. Und wenn sie unten sitzen und einer hebt oben die Hand, dann wackeln alle Sessel und die ganzen Tische. Und sagt sie, ist das jetzt auch Gott? Und ich war erst ein halbes Jahr bei ihr und habe gesagt, na, dann müssen wir jetzt ganz von einem anderen reden. Und dann habe ich gesagt, okay, glaubst du von dem halben Jahr, glaubst du, dass Gott alle Macht im Himmel und auf Erden hat? Dann überlegt sie und sagt sie, ja, das glaube ich. Sage ich, gut, dann beten wir jetzt. Dann haben wir uns niedergekniet, haben gebetet, habe ich gesagt, glaubst du immer noch, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat? Sagt sie, ja, ich glaube das. Sage ich, gut. Sage ich, was hast du in diesem Raum, was sie dir gesagt hat? Dann hat sie gesagt, ja, eigentlich vom Dachboden bis in den Keller, in jedem Eck habe ich einen Salzstreuer. Sage ich, wieso hast du einen Salzstreuer? Ja, weil das würde die bösen Gedanken wegtreiben. Sage ich, okay. Sage ich, gut. Glaubst du immer noch an die Macht Gottes? Hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, gut, dann holst du jetzt einen Mistkübel und dann gehen wir vom Dachboden bis in den Keller und dann alle Salzstreuer weg. Wenn du an die Macht Gottes glaubst, sagt sie, ja, das glaube ich. Dann haben wir, sind wir vom Dachboden bis in den Keller und haben alles weggeschmissen, in die Mülltonne und rausgestellt. Dann habe ich gesagt, gut, und jetzt knien wir uns noch einmal nieder. Dann haben wir wieder gebetet und haben gesagt, glaubst du immer noch an die Macht Gottes? Dann hat sie gesagt, ja. Ich glaube, dass er die Macht hat im Himmel und auf Erden. Sage ich, gut. Sage ich, du hast ein Haus in Kroatien. Hast du da auch Salzstreuer? Sagt sie, ja. Sage ich, aber ich fahre in 2 Wochen dorthin und ich werde alles wegschmeißen. Alles wegschmeißen. Und das macht sie. Und das hat sie auch gemacht und wir sind heute ganz eng verbunden. Und sie geht nicht mehr zu dieser Freundin. Also in dieses Haus geht sie nicht mehr hinein, weil sie weiß, das sind Dämonen. Und da möchte sie gar nicht mehr hingehen. Und ich weiß noch, ich habe in Bregenz eine Buchhandlung, das ist eine katholische Buchhandlung. Und ich komme hinein und dann tut sie auf einmal verweihräuchern alles. Gell? Dann sage ich, Irmi, was machst denn du da? Wieso tust du alles verweihräuchern? Gell? Dann sagt sie, ja, wärst du 10 Minuten früher kommen, wäre dieser Mann gar nicht reingekommen. Sage ich, na sicher wäre einer kommen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, da kommt ein Mann herein und sagt, er ist Satansanbeter. Und er möchte jetzt ein Buch von Satan. Und dann habe ich gesagt, gibst ihm die Bibel, da steht Satan genug drinnen. Und dann hat sie gesagt, oh, das habe ich vergessen. Ja genau, das hätte ich ihm geben können. Sage ich, natürlich, hättest du ihm die Bibel geben können. Und dann, wisst ihr, dort sind natürlich viele Päpste und alles ist dort aufgeschlichtet. Gell? Da habe ich auch an das gedacht, aber das habe ich ihr nicht gesagt. Und dann hat sie gesagt, geht der nicht herein und sagt, er geht von allen Büchern, schaut er, ob es ein Buch von Satan gibt. Und dann sagt er, sie trinken Blut und sie sind 400 Leute in Bregenz, die Satan anbeten. In Bregenz, könnt ihr euch das vorstellen? Es ist unglaublich. 400 Leute, die Satan anbeten. Und auch okkult belastet sind, schwer okkult belastet sind. Und sie sagt, bitte gehen Sie hinaus, ich will Sie hier nicht haben, sagt sie. Gell? Und er sagt, na, ich schaue mir jetzt, ob du ein Buch von Satan hast. Und dann geht er alles durch und schaut und er findet aber keines. Gell? Und dann hat sie gesagt, und jetzt bitte gehen Sie, ich will Sie nicht mehr hier haben. Und dann ist er gegangen. Und in dem Moment komme ich herein. Gell? Und dann hat sie alles verweihräuchert. Anders kann sie ja nicht. Gell? Das war so lieb. Und dann war es schon gegen Mittag und dann haben wir eine Stunde lang ein wunderschönes geistliches Gespräch gehabt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, natürlich wirkt Satan, gar keine Frage. Er wirkt überall und er wirkt bei jedem Menschen an der schwächsten Stelle. Er kennt ja jeden, bis ins Letzte. Aber wenn du mit Jesus verbunden bist, sage ich, ganz tief verbunden bist, dann kann er dich zwar mal niederschlagen, aber du kannst aufstehen mit der Macht Gottes. Und Bevor du zu den Menschen gehst, musst du zu Jesus gehen. Und genau das habe ich so erleben dürfen. Und so erlebe ich halt durch meine Bibelrunden unglaubliche Sachen. Vor allem diese Sachen waren natürlich schon heftig für mich, aber ich bin Gott so dankbar. Kann ich euch noch eine Geschichte erzählen? Eine noch. Es war eine Freundin von mir und die hat mich immer abgeholt zum Joggen. Aber Joggen ist in Vorarlberg nicht laufen, sondern schnell gehen. Okay? Bei euch ist Joggen, Joggen. Okay? Also rennen. Ja, genau. Aber das ist in Vorarlberg nicht. Wenn du joggst, dann gehst du schnell. Ich weiß nicht, wie das andere heißt. Jedenfalls sind wir dann schnell gegangen im Wald. Und wenn ich im Wald bin, dann kann ich nicht anders. Und sie kennt mich ja. Ich rede von Jesus und so weiter. Und sie sagt aber nichts. Sie war ganz ruhig. Und dann gehen wir runter und zurück und auf einmal bleibt sie stehen. Und dann sagt sie zu mir, so, und du bist jetzt ganz still, hat sie gesagt. Hör mir auf, von der Liebe Gottes zu reden. Sagt sie, ich bekomme eine behinderte Tochter. Ich habe die schlimmste Schwiegermutter, die es überhaupt nur gibt. Und ich muss sie noch pflegen. Und die ist vor 2 Monaten gestorben, die Schwiegermutter. Aber sie hat sie gepflegt bis zum Schluss und hat die schlimmste Schwiegermutter, sagt sie. Und dein lieber Gott hat mich ja so lieb. Jetzt habe ich noch Brustkrebs. Na, der muss mich ja ganz lieb haben, der liebe Gott. Sagt sie, und hör jetzt auf, von der Liebe Gottes zu sprechen. Dann habe ich mir gedacht, okay, nichts mehr. Jetzt musst du handeln. Dann habe ich gesagt, gut, wann hast du die Chemo? Dann sagt sie, nächste Woche habe ich die Chemo, die erste Chemo. Sage ich, gut, dann fahre ich dich hin. Fahr dich dein Mann hin? Na, der kann das Krankenhaus ja gar nicht sehen. Ich fahre. Dann sage ich, ich fahre dich hin. Dann bin ich mit ihr hingefahren, haben wir die Chemo gekriegt. Ich habe dabei alle Getränke geholt und wir sind dann noch, jede Woche war eine Chemo, habe ich sie immer hingefahren und ab der 4. Chemo sind ihr die Haare ausgegangen. Und dann haben wir eine Friseurin geholt, die einen Schnitt machen kann, der ihr gleich war. Und da haben wir eine Perücke gekauft und der Schnitt war ganz gleich. Und sie hat dann die 7. Chemo gehabt und sagt der Arzt, wieso gehen bei Ihnen die Haare nicht aus? Gell? Und auf einmal nimmt sie die Perücke runter und sagt, so schaue ich aus. Gell? Sie hat ja gar keine Haare mehr gehabt. Gell? Und das war echt ganz lustig. Und dann hat er lachen müssen, sagt er, ich habe mir natürlich meinen Haarschnitt nachmachen lassen. Und so waren 10 Chemos. Und dann habe ich den Dr. Gstirner angerufen. Bei Brustkrebs kann man Misteln spritzen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann war es so, dass dann die Operation war. Und dann bin ich zu ihr hin, bis zum OB. Sie hat mich als Letztes gesehen. Ich war die Erste, die sie wieder gesehen hat in der Früh. Dann war noch einmal eine schwere Operation, weil man nicht alles heraus... Sie haben dann eine Brustamputation gemacht. Und dann war ich immer bei ihr, 1 Jahr lang. Und dann war der letzte Befund. Und dann sind wir hineingefahren. Ich habe nie was von Jesus gesagt, kein Wort. Und dann hat sie gesagt, dann haben die gesagt, alles ist in Ordnung, die Lymphdrüsen hat man raus. Es ist nirgends mehr, ist irgendein Krebs. Gar keiner. Und dann war sie sehr glücklich und dann sind wir ins Auto. Und dann sagt sie, so, hat sie gesagt, jetzt darfst du von der Liebe Gottes wieder reden. Dann habe ich gesagt, wieso darf ich von der Liebe Gottes reden? Sagt sie, weißt du, was du mir gezeigt hast? Das waren Taten, hat sie gesagt. Und jetzt weiß ich, dass Jesus mich lieb hat. Und du, ohne dich hätte ich das gar nicht durchgestanden. Und da bin ich so dankbar gewesen, dass sie das alles so durchgemacht hat. Und jetzt hat sie leider schon den 3. Krebs. Und ihr Mann hat auch den 3. Krebs. Und wir sind ganz eng verbunden. Und wir hoffen und beten immer wieder, dass sie es schafft. Immer wieder schafft. Sie hat schon Schilddrüsenkrebs gehabt. Und jetzt schaut so aus, wie wenn die Bauchspeicheldrüse Krebs hat. Und ihr wisst, Bauchspeicheldrüse ist haarscharf. Aber trotzdem, wir lachen viel, wir sind eng miteinander verbunden und auch ihr Mann hat Krebs und Ja, wir beten und sie ist auch jetzt sehr empfänglich für Gott. Viel empfänglicher als früher. Sie ist dann beim ersten Krebs, ist sie immer mit in die Gemeinde gegangen. Und ihr Mann hat gesagt, sie kann ruhig in die Gemeinde kommen. Ist ihr ganz egal. Hauptsache, sie ist gläubig und so weiter. Und wie sie gesund war, hat sie gesagt, sie will ihr altes Leben wieder. Habe ich gesagt, willst du auch den Krebs wieder haben? Und dann hat sie gesagt, nein, den will ich nicht mehr. Und jetzt hat sie aber den dritten Krebs. Und jetzt haben wir aber ganz tiefe Gemeinschaft. Und wir haben Bibelstunden miteinander. Und das ist sehr schön. Und ich weiß nicht, wann das Ende da ist bei ihr. Vor allem Bauchspeicheldrüse ist immer ein bisschen happig. Aber ja, wir beten fest und wir sind ganz enge Freundinnen. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Vom Vormittag oder Nachmittag? Habt ihr irgendwelche Fragen an mich?